podcast like this.
Like this. So finally, our English listeners can listen to us too.
Yes.
But I really want that we take the German sentence wise, you know, the grammatic.
Yes, the grammatic. And starting with Anastasia today, or no?
Anastasia!
Der sieht so winzig aus, dein Stanley Cup.
Wächst der noch?
Ja, so wie wir. Ein kleiner und ein großer.
Ist wirklich so.
Und meiner ist halt so keine Farbe, also alles neutral, und deiner ist rosa.
Vanilla. Deiner ist Vanilla. Deiner ist girly.
Vanilla, Vanilla.
Beyond the floss.
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 The Empowering Dental Podcast.
Wir nehmen euch mit in unseren privaten und beruflichen Alltag als Zahnärztin.
Sprechen über Höhen und Tiefen, ein gesundes Mindset und mentale Balance in der Zahnmedizin.
Teilen mit euch, was es wirklich heißt, heutzutage Zahnarzt zu sein.
Und bei uns findet ihr Empowerment für euer Daily Dental Life.
Jeden Mittwoch, überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns gerne auch bei YouTube, TikTok und Insta.
Ja, diese Folge, nehmt sie bitte mit Humor und mit Sarkasmus und mit einem sehr großen Schluck Ironie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beyond the Floss, the Empowering Dental Podcast. Unser heutiges Thema ist die Spritze, ein beliebtes Thema beim Patienten. Wir wissen alle, das ist das meist gefürchtetste Thema und das ist auch das, was uns, glaube ich, auch oft stresst tatsächlich. Aber ja, wir erzählen heute einfach mal alles rund ums Spritzen, Spritze geben, genau, Spritze bekommen und viele Fragen auch, die so in der Allgemeinheit immer kommen, wenn es darum geht, dass man Zahnarzt ist.
Und wie war das erste Mal Spritzen? Wen haben wir das erste Mal gespritzt?
Oh ja, darüber können wir auch reden. Die Highs und Lows kommen diese Woche von Anni. Von mir gibt es das Learning der Woche und Dental Empowered werdet ihr von Anni. Viel Spaß beim Zuhören, ihr Lieben.
Highs und Lows. Hi, ihr Lieben, auch nochmal von mir. Mein Hi habt ihr wahrscheinlich auf unserer Instagram-Story verfolgt. Und zwar war ich dieses Wochenende in Berlin mit Nora.
Yay!
Und ich habe einfach ein Wochenende in meiner alten Heimat verbracht. Es war super schön, ich habe super viele Freunde gesehen, ich habe super viel gefeiert, kann man ja erzählen. Mhm. Wenig geschlafen am Wochenende, meine Haut dankt es mir nicht, aber alle Social Batteries wieder voll aufgeladen, gecatcht up mit den Leuten, es war einfach richtig schön. Ich war sogar auf einer 90er Party, das heißt, ich konnte einmal in meinen alten Jugendzeiten schwelgen und wir haben sogar uns das Ziel gesetzt, dass wir bei der 90er-Party nichts Neues kaufen, sondern nur mit den Sachen, die wir haben.
Oh, cool.
Genau, also den Look nachstellen. Aber ganz ehrlich, wir haben alle im Moment 90er-Sachen an.
Mhm.
Ja. Wenn man um sich rumguckt, die ganzen jungen Mädels, alle tragen wieder die Sachen, die wir vorher getragen haben.
Ist echt so.
Ich hätte am liebsten hätte ich halt noch so einen alten Gameboy oder einen alten Tamagotchi halt mitgebracht. Den hatte ich jetzt gerade nicht zur Hand. Aber trotzdem war es richtig cool, auch nochmal die alten Lieder zu hören.
Ja.
Ja, richtig Spaß gemacht. Und Nora und ich waren auch ganz fleißig für euch. Also
oh,
wir haben natürlich auch Content gedreht. Wir haben ganz viel über den Podcast gesprochen und fühlten uns sehr professionell.
Mhm.
Wir haben wirklich alles gegeben. Haben halt auch ein bisschen Quality Time zusammen gehabt. Das ist ja auch mal ganz schön, dass das Freundinsein nicht hinten runterfällt.
Hier muss man eigentlich mal kurz einen Fact sharen. Und zwar haben wir ja zwei Chats. Einen privaten und einen Beyond the Floss-Chat.
Mhm.
Und es wird ganz strikt getrennt, was in welchem besprochen wird.
Und falscher Chat, es muss in den anderen.
Ist echt so.
Genau.
Okay, warte. Und dann wird alles wieder gelöscht aus dem einen Chat raus und in den anderen Chat reingeschickt.
Weil Work-Life-Balance, ne? Auch in unserer Freundschaft, beziehungsweise auch in unserem Podcast, auch da achten wir ja drauf, dass wir das trennen. Und dass nicht immer alles nur noch Arbeit ist, auch wenn es noch so viel Spaß macht.
Ich finde es auch lustig, wenn wir manchmal telefonieren und dann ist es so, reden wir jetzt privat oder reden wir beruflich?
Ja, genau. Haben wir jetzt Freundinzeit oder ist jetzt Beyond the Floss?
Nochmal ganz kurz einmal zum Business, das und das und das und das.
Ja, genau. Genau, ich wollte gerade sagen, also unsere Tonhöhen sind auf jeden Fall unterschiedlich, je nachdem, worüber wir sprechen. Das Low hat im Grunde auch damit zu tun, beziehungsweise mit dem amerikanischen Präsidenten. Es war nämlich Joe Biden in Berlin, was dazu geführt hat, dass mein Zug ausgefallen ist, beziehungsweise, dass ich bei der Deutschen Bahn-App geguckt habe, Verbindung fällt aus, Verbindung fällt aus, Verbindung fällt aus, weil kein Zug in Hauptbahnhof Berlin und auch nicht in Spandau gehalten hat und auch mehrere Verbindungen gar nicht durchgegangen sind. Und ich saß dann halt hier in Holland und dachte mir so, Mist, ich muss unbedingt irgendwie nach Berlin kommen. Und habe das dann ganz offen mit meiner Assistenz kommuniziert, weil ich sowieso ein bisschen früher gehen wollte, um den Zug zu bekommen. Man ist nämlich schon ungefähr so 6-7 Stunden unterwegs. Und dann hat sie ganz lieb die Idee gehabt und meinte, ja, dann machen wir halt keine Pause, dann arbeiten wir die Pause durch, ziehen die Patientin vor und dann kannst du früher los.
Das ist süß.
Mega cool, auch dass sie daran gedacht hat. Ich habe das selber gar nicht gefragt, weil ich das nie erwartet hätte. Und das war halt einfach ihre Idee. Aber ja, einfach eine junge, coole Assistentin und die hat meinen Struggle gesehen. Und ja, dann konnte ich halt ein bisschen früher nach Berlin fahren. Die Hinfahrt ging auch einigermaßen gut. Dann halt, wer sich in Berlin auskennt, zum Ostkreuz und wieder reingefahren. Nur in Anführungsstrichen eine Stunde länger gebraucht und dann Sonntag früh wieder zurück. Stand am Hauptbahnhof. 10 Minuten Verspätung, 20 Minuten Verspätung, mit einer halben Stunde Verspätung losgefahren. Der Grund für die Verspätung war Verzögerung im Betriebsablauf. Und ich kenne jemanden, der bei der Bahn arbeitet und der hat gesagt, das liegt dann im Grunde immer daran, das ist der Code für einer ist zu spät oder einer war noch auf der Toilette oder so.
Echt?
Ja. Und dann ist es also schon eine halbe Stunde zu spät losgegangen. Dann war zwischendrin noch eine Signalstörung. Und
wofür ist das der Code?
Für eine Signalstörung, glaube ich. Okay. Ich hoffe mal, dass er wirklich eine Signalstörung war. Wir standen dann auch irgendwo auf einem Bahnhof und kamen nicht weiter. Dann haben sich die Züge aufgestaut. Das einzig Lustige war, die Schaffnerin hat dann immer mal so Durchsagen gemacht, die auch selber so super abgenervt war von allem. Sie meinte, wir können nichts dafür. Ladies and gentlemen, eine
Durchsage. Meine halt auch sorry for a delay. I'm so sorry. No toilets. No water. Please, no. Don't leave your seat. You get water, but you need to pay like 5 Euro.
Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Naja, wir haben sogar Wasser bekommen. Apropos Wasser, ne?
Oh, wow.
Wir haben als Entschuldigung wurde in den Speisewagen dieses eine Flasche
Karat,
Wasser gepackt.
Ne? Yeah. Dieses das war Karatwasser.
Das war Filsa. In Tetrapax, aber Filsa.
Okay.
Also sie haben ein Upgrade
daher
vom Wasser.
Karat.
Auch, das kenne ich nicht, Gott sei Dank. Ich glaube, ich habe nichts verpasst. Jedenfalls war es dann so, dass wir so viel Verspätung hatten, dass ich meinen Anschluss natürlich verpasst habe. Und irgendwie bin ich dann am Ende wieder in Holland angekommen, nach 9 Stunden, mit 2 Stunden Verspätung. Und es ist ja auch so, du musst dir halt vorstellen, du hattest ein schönes Wochenende, 3 Stunden geschlafen, einen leichten Kater und dann 9 Stunden in der Bahn.
Nice.
Ja. Fokus Beyond the Floss. Richtig nice.
Einsteigerfrage, Anni. Die zweite.
Mal wieder.
Wie viele Spritzen am Tag gibst du, würdest du schätzen?
Boah. Jetzt einzelne Kapulen oder richtig?
Nee, also quasi wie oft am Tag piekst du?
Und das zählt dann auch, wenn ich mehrere Male bei einem Patienten pieksen muss?
Nee, pro also nur ein Patient.
Wie viele Menschen piekse ich am Tag?
Ja.
Ich würde schätzen wahrscheinlich mindestens 15. Also wenn ich längere Behandlung habe, 10.
Dann weniger natürlich.
Genau, ja. Und wenn ich kürzere Behandlungen habe, wenn so ein Füllungsday ist irgendwie, dann wahrscheinlich auch mal 20. Und du?
Ja, habe ich auch so geschätzt. Ich meine, ich dachte auch im Schnitt ungefähr 10.
Wenn man da so drüber nachdenkt, sind das schon ganz schön viele. Das ist eigentlich richtig witzig.
Die
sind alle nicht witzig, aber es ist schon krass.
Und ich finde, wenn man darüber nachdenkt, wie oft man das am Tag macht, ist das schon ein bisschen verrückt. Wir machen das ja viel mehr als Humanmediziner zum Beispiel.
Mhm.
Und man hat auch überhaupt keine Hemmschwelle mehr, was das anbelangt, ne?
das und vor allem auch mit dem Pieksen, also was vielleicht auch viele nicht wissen, also du in deiner Praxis und ich in meiner Praxis davor, wir haben ja auch Blut abgenommen.
Ja, klar.
Wir können das.
Ja.
Das ist auch Pieksen. Hast du das mitgezählt bei den 20? Zählt das mit zum Pieks oder zählt das nicht mit?
Das ist aber was zum Beispiel, das gebe ich nicht so gerne ab. Also ich könnte das theoretisch delegieren. Wir haben ein paar Mädels, die das können, aber ich will das immer lieber selber machen. Mir macht das Spaß.
Du bist also doch so ein Zahnarzt.
Ja.
Nein, aber bei uns zum Beispiel, apropos abgeben, in Holland dürfen die Assistenzen, wenn die einen bestimmten Kurs gemacht haben, anästhesieren.
Oh, was? Okay. Mhm. Nee, das könnte ich nicht.
Das abgeben? Nein, nee. Also die machen das super. Die machen das halt ganz oft und es spart dir halt krass viel Zeit, weil solange die halt anästhesiert, gehe ich in einen anderen Raum und mache das besser. Klar, es gibt manche, die machen das besser und die machen das schlechter. Du meinst, du hast Angst, dass es nicht wirkt?
Genau, also ich hätte, glaube ich, total das Problem damit, dann darauf zu vertrauen, dass es taub genug ist.
Ich gucke ja vorher.
Weil ich immer denken würde, dass sie zu zaghaft waren.
Nee, glaub mal.
Dieses Thema Spritze ist ja für die Patienten ganz, ganz wichtig. Und ich habe mal drüber gesprochen, haben wir beide drüber gesprochen, weiß ich nicht. Aber was macht einen guten Zahnarzt aus? Und das Erste, was die Patienten immer sagen, ist immer, er oder sie spritzt gut. Mhm. Ich hatte letztens zum Beispiel eine Patientin, da ist die Behandlung wirklich nicht so rosig gelaufen, von meiner Seite aus. Also ich war nicht zufrieden. Mhm. Es sind viele ungeplante Dinge passiert, es hat alles länger gedauert als geplant. Und im Endeffekt dann, ja, sind auch ganz viele Behandlungen daraus resultiert. Ja. Und ihre einzige Sorge dabei war aber eigentlich, dass es ihr ganz wichtig ist, dass sie weiter bei mir bleibt, weil ich ja so gut spritzen könnte. Mhm. Dann dachte ich mir, wie kann das sein, nach so einer Behandlung, also von meiner Seite aus wirklich Horrorbehandlung im Endeffekt dann, dass ihre einzige Sorge wirklich die Spritze war. Und daran merkt man aber, was für ein Riesending das für Patienten ist.
Ja, und du hörst ja ganz oft, das Schlimmste an der Behandlung finde ich die Spritze.
Mhm.
Das Schlimmste.
Ja.
Ich hatte heute zum Beispiel eine Patientin, deswegen kamen wir jetzt überhaupt noch, glaube ich, auf dieses Thema, das heute zu besprechen.
Das war ziemlich spontan.
Ja, genau. Die war so panisch vor der Spritze, die hat hyperventiliert, die hat nachher noch nicht mal den Spiegel im Mund noch toleriert, sodass ich die Behandlung abbrechen musste. Und sie meinte, das Schlimmste ist für sie echt eine Spritze im Mund. Und wir konnten nicht behandeln, weil die so Angst hatte vor der Spritze, auch nicht ohne Betäubung behandelt werden wollte. Können wir gleich mal besprechen, wer sich betäuben lässt und wer nicht. Mhm. Jedenfalls finden das Patienten so, bei ihr war es vor allem Kontrollabgabe. Mhm. Und die Spritze früher zum Beispiel, da haben ja die Zahnärzte, wenn man den Patienten jetzt mal zuhört von früher, die müssen die Spritzen da reingehauen haben, ohne Rücksicht auf Verluste.
Erstens das, zweitens, glaube ich, waren die Kanülen einfach extrem fett.
Ja, so.
Ja, wirklich. Das ist, und auch so schnell. Die ballern das da auch in einem Tempo rein. Also es ist ja wirklich so, je langsamer du anästhesierst, desto weniger Beschwerden hat der Patient dabei.
Mhm. Und gerade weil die Patienten ja so Angst davor haben und wenn du es dir die 2 Minuten länger nimmst, du hast sofort so ein Vertrauen aufgebaut, du hast so eine Hürde schon mal genommen, wenn du vorsichtig anästhesierst. Und wenn du gut anästhesiert hast und der Patient dann nichts merkt, also keine Schmerzen hat, gar nichts, das ist mir zum Beispiel immer total wichtig.
Mhm.
Ich frage immer, merken Sie noch ein bisschen was? Und ich gebe lieber ein bisschen mehr Anästhesie als zu zaghaft, damit das einfach ruhig ist. Weil du kannst es doch so einfach haben. A, der Patient ist ruhiger. B, du kannst dann besser behandeln. Du und der Patient haben weniger Stress. Es gibt eigentlich nur Vorteile.
Finde ich auch. Ich sage das auch immer. Ich sage immer, schauen Sie mal, wir haben die ganze Schublade voll. Wir können alles davon benutzen. Tut mir natürlich, also Quatsch, aber ne, dann sind die sind teilweise dann so, oh, das ist so gut, dass Sie das sagen. Dann sage ich, geiz damit nicht, warum sollte ich auch?
Ne?
Warum sollte ich damit geizen? Das ist Win-Win. Also, aber finde ich immer total süß. Also das erleichtert immer. Da kriegt man halt auch nochmal so einen kleinen Lacher ab, ne?
Genau.
Und ich sage halt auch immer, ich kann nicht spüren, was Sie spüren. Sie müssen es mir sagen. Sie müssen mir irgendwie ein Zeichen geben, weil ich kann es nicht spüren. Ah, nee, stimmt. Wir sind ja dann so in einem Schockerzustand, dass das auch gar nicht manche verkrampfen sich ja dann so doll auf dem Stuhl und denken irgendwie, du würdest merken, dass es weh tut. Aber wenn sie die ganze Zeit so verkrampft sind, kannst du ja auch davon aus, also du weißt ja nichts nicht, warum. Manchmal verkrampfen sie sich ja auch, du fragst, tut's weh? Und das ist so, nein, aber ich warte auf den Schmerz. Und dann ist es so, ja, naja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Er wird nicht kommen.
Und eine schmerzfreie Behandlung ist halt auch einfach was, was der Patient auch mit nach Hause nimmt sozusagen, ne? Dass der halt dann einfach einen entspannten Zahnarztbesuch hatte. Ganz interessant aber, in Holland lassen sich die Patienten viel weniger anästhesieren. Für eine Füllung, würde ich sagen, lassen sich bestimmt 50% nicht anästhesieren. Boah.
Also ich erstens, anästhesiere 95% meiner Patienten anästhesiere ich für eine Füllung.
Habe ich in Deutschland auch gemacht.
Ja.
Und hier liegt es aber ganz klar erstens daran, dass du das extra bezahlen musst bei einer Füllung.
So bescheuert.
Die 14 Euro.
Ja, okay, zwei.
Sparen Kaffee, die sich dann drei. Die lieber? Was ich hier auch ganz oft höre, ist, die sagen, ja, das Schlimmste finde ich, dass wenn du dann fertig bist beim Zahnarzt, dass du danach noch so lange was davon hast. Und da muss man ja aber auch zum Beispiel sagen, was auch viele nicht wissen, Pforte bedeutet nicht tiefere Anästhesie, Pforte bedeutet längere Anästhesie.
Mhm. Ja.
Das ist der Unterschied. Das heißt also, wenn du die Anästhesie ändern willst, dann musst du mehr Anästhetikum geben und nicht Pforte.
Ja.
Wieso? Bist du nicht einverstanden?
Nicht ganz.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also du meinst jetzt natürlich dadurch, dass da ein höherer Anteil an Vasokonstriktor drin ist, dass du schon die Gefäße und dass es halt länger an Ort und Stelle hältst. Das stimmt.
Ganz ehrlich, Anni, ich würde niemals Achter mit Gelb ziehen.
Nö, auch bei der Extraktion, da gebe ich zum Beispiel immer Pforte.
Ja, ich gebe immer bei allem Pforte.
Zum Beispiel beim Block, zum Beispiel im Leitungsblock, gebe ich nie Pforte. Das ist übrigens auch richtig krass. Hier haben nicht alle Praxen Spritzen, wo du rekapitulieren kannst.
Achso, du meinst halt einfach ganz normale Plastikteile?
Die meine ich nicht. Die haben, das sind die langen Metallspritzen, wo du nichts hast, wo du festhalten kannst, dass du zurückziehen kannst. Das geht nur in eine
Richtung. Aber könntest du, wenn du es mit der einen Hand machst und mit der anderen zurückziehst, du könntest es schon theoretisch bewegen.
Ich muss mal überlegen. Nee, kannst du nicht, weil das hinten drin nicht in der Kapule fest ist. Du brauchst ja ein Widerlager und das ist sozusagen nur oben fest und das ist nur ein Stempel, der drückt und keiner, der fest ist,
dann ist das
wo
den
du zurückziehen kannst. Genau, das ist das Problem, ja.
Oh Gott, hä?
Ja. Und deswegen auf gar keinen Fall Pforte, aber das mache ich sowieso nicht.
Ach krass, okay.
Ja.
Aber ihr habt wahrscheinlich...
genau so habe ich halt auch reagiert und die finden die ja alle ganz normal.
Okay, gut. Das zum Thema Ohnmacht. Also, vielleicht treffen die einfach alle nicht. Vielleicht spritzen die einfach irgendwo so drumherum. Es gibt ja mehrere Methoden, Leitungsanästhesien zu setzen. Also,
es gibt ja nochmal so ein oder zwei in der Praxis gibt's dann, also die Kapulen, die das haben. Und immer wenn ich schon weiß, ich will jetzt einen Block geben, dann sage ich, holen Sie mir die. Ach, hol mal bis zum anderen Zimmer. Nein, holen Sie mir die.
Für mich war das super ungewohnt. Also in der Uni und in meiner ersten Praxis, in der ich die Assistenzzeit gemacht habe damals, hatten wir gar keine von diesen silbernen, die Kapulenspritzen, sondern ganz normale, durchsichtige Einmalartikel.
Ja, das ist aber ja auch oft in der Chirurgie. Chirurgie, genau. In der Chirurgie.
Genau, aber die hatten halt, also das gab es halt gar nicht. Und ich weiß noch ganz genau, bei meinem Spritzentest hatte ich, kann mich da so gut dran erinnern. Mhm. Ich habe die ganzen Chirurgen gefragt, wie genau aspirierst du denn? Wie aspirierst du? Und die konnten mir das alle nicht sagen, weil man das halt total unbewusst macht. Und jetzt letztens hat mich ein Assi gefragt, wie aspirierst du denn?
Ja.
Und ich so, ich glaube, mit dem Daumen. Oder? Oder mit dem dann habe ich total überlegt und konnte mich auch nicht dran erinnern und ich weiß noch, dass ich damals nicht verstehen konnte, wie die das nicht wissen können, mit welchem blöden Finger die das denn zurückziehen. Und dass ich das aber dann ich habe es nicht, ich müsste es mal testen.
Ich glaube, du müsstest es halt machen. Ich glaube,
ich mach's
mit dem Daumen, glaube ich.
Ich glaube, ich mach's auch mit dem Daumen. Ja.
Ja.
Aber witzig, ne?
Ja.
Und Ja, in der aktuellen Praxis zum Beispiel haben wir, weil das eine ganz altgeführte Praxis war, bevor mein Chef die übernommen hat, Berge von diesen Kapulenspritzen. Ja. Und das war für mich auch total komisch dann, weil ich glaube, in der davor weiß ich gar nicht mehr, was ich da hatte. Egal, auf jeden Fall war es, ist es ungewohnt für mich gewesen, weiß ich noch, dass ich da reingekommen bin und dann diese fetten Dinger. Ich habe mich irgendwie auch so ein bisschen, kennst du das?
Steinzeitalter-mäßig.
Erstens, also
die
erstens
sehen so, die sehen so aus. Martialisch aus, finde ja, ich auch.
Voll fies aus. Mhm. Vor allen Dingen, wenn du da drin dann Donti oder Durafat hast.
Das heißt, das passiert ja auch ganz oft, dass die Leute denken, das ist eine Spritze. Und ich so, nein, ja, das ist, das ist eine Salbe. Ja.
Ich mache auch immer wirklich immer auf meinen Handrücken drauf. Sehen Sie, es ist stumpf, 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 stumpf.
Das ist auch, wie oft man das zeigt. Ne, hier gucken Sie, das kann, da kann nichts passieren. Ja, genau. Ja. Aber apropos in der Uni, wen hast du denn das erste Mal anästhesiert?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich weiß noch genau, wer es war. Es war Kerstin.
Ich habe Jill zuerst anästhesiert. Das war da.
Ja, cool, das ist ja wenigstens eine Freundin von dir. Kerstin und ich haben nichts mehr miteinander zu tun.
Oh nein.
Aber Kerstin hat damals so krass perfekt anästhesiert. Es hat zwar wehgetan natürlich, aber ich war taub. Ohne Ende wirklich. Ne?
Mhm. Wo wir ja wissen, dass du eigentlich ein Anästhesieversager bist.
Aber bei ihr, also naja, Anästhesieversager habe ich jetzt auch, also das habe ich so salopp gesagt in der einen Folge. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich ein 100%iger Anästhesieversager bin, bin ich nicht, aber ich brauche einfach wirklich viel. Nicht, weil ich Angst habe, sondern weil mein Körper das, glaube ich...
Viel hilft viel.
Viel hilft viel, genau. Ich brauche einfach wirklich, wirklich viel. Und sie hat aber damals echt perfekt anästhesiert. Und weil anscheinend meine Anatomie so toll war oder so, hat der Prof sich gedacht, super, nachdem ihre Hälfte, also wir haben damals ja gemacht, ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, musst du gleich mal erzählen, bei uns war es Oka Einsam von Vestibule.
Das ist aber auch ein fieser Ort.
Turbo-Asi, aber muss halt sein, weil musst du halt können, ne? Palatinus, also in den Gaumen, dann eine Leitung, ein mentales Block und den Orbitalis Inferior.
Ja,
und das war die eine Seite quasi. Ne?
Ja. Alles und an einem Tag?
Alles an einem Tag direkt hintereinander. Und dann...
Geil!
Also meine halbe Gesichtshälfte war halt wirklich, also inklusive halt hier so direkt so...
Boah! Ja. Und wie viel? Aber keine Kapule, ne?
Nicht immer eine ganze, nee.
Ja.
Also ich glaube, ich hatte insgesamt 2 pro Seite, also 4 Ampullen dann im Endeffekt, weil nämlich der Prof sich dann dachte, so, ihre Anatomie ist ja so super. Hat er das gleich nochmal an mir gezeigt.
Auf der anderen Seite.
Ich war wirklich ab den Augen, bis unter das Kinn, komplett taub. Und das Beste ist jetzt noch, ich hoffe, mein Roomie von damals hört sich das an. Ich weiß das noch, wir hatten ein WG-Casting danach.
Und du kamst gerade frisch vom Botox.
Kam wirklich dahin und ich, das Schlimme war, es fing dann an wegzugehen, es lief mir auch der Speichel so aus dem Mund raus, aus beiden Seiten und ich saß dann die ganze Zeit mit so einem Tuch. Ich konnte mir da nicht, und es lief da so und ich war so richtig so, Ja, das war mein Spritzentestat. Wie war es denn bei dir?
Aber musstest du, und du selber musstest aber auch spritzen dann.
Ja, ich habe dann auch bei ihr.
Weil du bei Kerstin und Kerstin bei dir. Ah ja. Okay.
Und dann noch der Prof bei mir.
Ja. Wir haben, glaube ich, nur einen Mandibularblock gehabt und eine Infiltration auch im Oberkiefer, aber ich glaube keine Einser. Und auch auf jeden Fall nicht alles in einem Testat und alles an einem Tag.
Das war bei uns auch nur eine Stunde.
Ja, so hier, dahin, 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 dahin. So,
habt
ja,
ihr gemacht,
bei uns
sehr gut.
Ja. Ja. Und los geht's.
Fertig.
Naja, ich habe aber erst Jill anästhesiert. Das heißt, ihr Unterkiefer, der hing halt auch schon so. Und ich weiß noch genau, dass wir hatten zwar einen Mundschutz auf, glaube ich, aber ich musste mir die ganze Zeit vorstellen, dass Jill halt mit diesem Hängen unter auch den Mandibularblock versetzt. Für die Nicht-Zahnis unter uns, das bedeutet, der war ganz hinten im Kiefer anästhesiert und dann sozusagen die ganze Unterkieferhälfte dann das ganze Gesicht hängt. Jedenfalls bin ich nicht besonders gut mit Spritzen. Also, das habe ich ja schon mal erzählt, nicht, wenn sie mit in mir stecken. Ich selber kann gut anästhesieren, aber nicht die Spritzen in mir. Also, ich muss mich da immer sehr zusammenreißen, gut ausatmen und dann nicht denken, oh, es sind Fremdkörper in mir.
Komisch, ne? Das ist das. Das ist dieses Psycho-Ding, dass das irgendwie ein Fremdkörper in einem ist, oder? Weil ich habe das nicht. Mir ist das total egal.
Und nicht nur ein Fremdkörper, der in dir drin ist, sondern du weißt ja auch die Strukturen drumherum. Da kommt was raus. Es ist ein bestimmtes Volumen, was dann da in dich gespritzt wird. Naja, ich habe auch gesagt, ich vertraue niemandem, das macht jetzt nur Jill und sonst niemand. Und dann, ich wurde auch noch nicht so oft betäubt selber. Also nur für meine Weisheitsszene. Und einmal von Jill.
Ja.
Und das war's. Ansonsten hatten wir ja auch schon mal erzählt, dass selbst wenn man selber Spritzen gibt, auch die Herzfrequenz des Zahnarztes steigt um 20 Schläge an, wenn du eine Spritze gibst. Meine wahrscheinlich ja noch ungefähr 5 mehr, weil ich das ja selber nicht so mag. Also bei mir 25.
Ja.
Ja.
Da ist ja eigentlich der Bluthochdruck schon vorprogrammiert. Wenn du den ganzen Tag über so oft diesen Anstieg hast, also wir haben ja beide gesagt, okay, ungefähr 10-mal am Tag im Schnitt, teilweise mehr, teilweise weniger, teilweise auch mehr wirklich, ne? Wenn du nur Füllungen den ganzen Tag machst oder irgendwelche
Behandlungen
sind und dann viele hintereinander.
Das und vor allem, was wir jetzt ja auch nicht mitgerechnet haben, sind mehrere Kapuln, mehrere Spritzen. Das gilt ja für jedes Mal Spritzen. Wenn wir beide große Chirurgie machen, dann gibst du ja nicht nur eine Ampulle fort.
Mir gibt's auch mal.
Sechs. Kommt halt drauf an, das wollte ich gerade mal sagen.
Ja.
Kommt drauf an, wie lang die Behandlung, kommt auch drauf an, was für ein Patient. Wir haben ja vorhin gesagt, viel hilft viel und salopp und so weiter. Uns ist bewusst, dass da ein Maximalwert des Gewichts des Patienten zugrunde liegt, ne?
Und auch, wie der Patient sonst so drauf ist mit den anderen Substanzen, die er sich so einverleibt, ne?
Genau.
Ein Freund von mir, der meinte letztens dann zu mir, ich habe jetzt einen Patienten, der hat mich einfach seit jetzt Gras legalisiert ist.
Und vorher wahrscheinlich
Patienten,
auch.
Ja, die sagen das aber ja auch viel offener. Also gut, in Berlin ist es ja sowieso so ein bisschen, da schreiben die auch in die Anamnese jede Droge rein, die sie nehmen, so ungefähr. Finde ich ja super, weil ich mich dann besser darauf einstellen kann.
Ja, auch. Noch, die kannst du sogar testen lassen.
Ich fand es halt am Anfang total scary, ne? Da hat mir dann so jemand reingeschrieben, was er so alles nimmt und ich musste zuerst mal alles googeln. Ach
super, sie muss sich also nicht anästhesieren.
Ich war voll das Opfer. Ich habe dann erstmal wie so ein naives Girl, habe ich dann diese ganzen Sachen gegoogelt und war so,
willkommen in Berlin. Was ist das? Ein Halluzinogen.
Okay, ist das herrlich?
Wechselwirkung mit Anästhesie.
Ja, ernsthaft immer so in diese App eingegeben, was mit was irgendwie Wechselwirkung macht. Nee, aber der hat mich dann gefragt,
mein Patient hat dann mich gefragt, ja so, ich kiffe halt sehr, sehr viel. Ist das ein Problem, wenn ich das vorher mache?
Ja.
Ich so, du brauchst dann ganz schön viel davon.
Ja. Das und zum Beispiel, was auch mal krass ist bei Rauchern zum Beispiel, da sieht man ja auch einen krassen Unterschied. Und vor allem auch bei Rauchern finde ich immer richtig krass, wie anämisch dann immer das Zahnfleisch wird danach.
Ja.
Denkst du immer so, wow.
Ja, ja, krass. Deswegen, Sinuslift extern bei Rauchern ist mega nice. Ja, weil die Schleimhäute sind so fett und so unkaputtbar. Die sind einfach so richtig zäh
und so
Leder.
So,
da kannst du dann das Tertumfenster kannst du nichts falsch machen, wirklich. Also, kannst du gefühlt drüber fräsen, da passiert gar nichts, wenn die Schleimhäute nur.
Also Leute, raucht so viel ihr könnt vor dem Sinuslift. Sarkasmus.
Okay, wir müssen mal hier ein bisschen ernster werden, die Armen. Okay.
Also wie man merkt, Nora und ich haben uns am Wochenende viel gesehen, wir hatten Spaß und das nehmen wir jetzt einfach wieder mit in
die nächste Folge.
Ja, was wollten wir jetzt eigentlich gerade noch erzählen? Achso, es gibt ja auch, wie gesagt, Leute, die sich nicht anästhesieren lassen und ich hatte mal einen Patienten, wir haben ja gerade gesagt, wir anästhesieren viel bei großer Chirurgie und so weiter, aber eben auch bei Endos, bei Wurzelkanalbehandlung.
Bei
allem. Und dieser Patient war Yogi.
Ah.
Und der hat zu mir gesagt, bei einer Vit-E, das heißt bei einem Zahn, der noch vital war, der eine Pulpitis hatte, eine akute, der eine Wurzelkanalbehandlung brauchte, also für die Nicht-Zahnis, Zahn war entzündet, der brauchte eine Wurzelkanalbehandlung, der war aber noch am Leben, der war noch Gefühl drin, volle Kanone, sogar noch mehr, weil eben entzündet.
Ein gefühlvoller Zahn.
Ein Gefühl. Jedenfalls wollte der keine Anästhesie und das ist normalerweise der Punkt, wo dann so ein Patient in Ohnmacht fällt vor Schmerz.
Genau.
Wenn man in so einen Kanal beziehungsweise in das Pulpenkavum und dem Nerv eröffnet.
Und der hat das dann gesagt und ich meinte so, naja, aber sie brauchen die aber. Und meinte er, nein, ich werde das wegatmen. Ich werde in meinen Gedankenpalast gehen und da empfinde ich keinen Schmerz.
Und du warst also, so cool, kann ich da auch rein?
Ja, nehmen Sie mich mit. Jedenfalls.
Kann ich auf die Gästeliste?
Also ich bin auf der Gästeliste von seinem Gedankenpalast.
Spätestens hier.
Ich weiß auch noch genau, wie der aussah. Der sah halt auch schon aus wie so ein Yogi, so ein Altehrwürdiger mit so einem langen Bart und so einer weiten Kaftanhose.
Findest du, ich sehe auch aus wie ein Yogi?
Siehst halt aus wie ein fancy Fashionista-Yogi.
Ich sehe aus wie so ein Berlin-Yogi.
Ist das schlecht?
Das ist halt sehr modisch.
Sehr modisch. Aber lass mich die Geschichte zu Ende erzählen. Also, der Patient und ich haben also vereinbart, er bekommt keine Anästhesie. Und er lag da auch schon völlig entspannt. Er lag da, als würde er schweben, wenn wir beim Schweben sind. Er lag da, als würde er nicht liegen, sozusagen. Mhm. Und dann fängst du ja so an und denkst halt so, ich niemals im Leben glaube ich, dass er das nicht merkt. Mhm. Und dann so bzzzt, geguckt. Mhm. Okay, ist noch da. Noch nicht in Ohnmacht gefallen. Nochmal geguckt. Okay, kein Geschrei. Na gut. Und irgendwann bist du halt im Pulpenkarwum. Macht's dann. Ja. Und dann macht es von unten. Es sprudelt.
Alle Zahnis wissen jetzt genau, was wir meinen. Und alle anderen denken sich so,
what the fuck?
Was ist das?
Weil jedenfalls habe ich diesen Nerv eröffnet. Und der Patient hat noch nicht mal mit der Wimper gezuckt.
Krass, ne?
Es geht der halt wirklich. Hat noch nicht mal die Augenbrauen bewegt. Gar nichts hat er bewegt. Sich nur noch vielleicht noch mehr entspannt. Und habe ich halt diese Wurzelkanalbehandlung gemacht an diesem Zahn.
Crazy.
Ich habe die Wurzelfüllung gemacht an diesem Zahn, den Zahn wieder abgeschlossen. Und dann ist er aufgestanden und meinte, vielen Dank. Und ist aus dem Raum rausgegangen.
Namaste.
Und ich so, genau, Namaste. Und ich so, wow. Was eine Konzentrationsgabe, was für eine Kontrolle.
Toll.
Und wenn du diese Kontrolle halt hast, ne, dann hast du ja auch den Kontrollverlust nicht sozusagen in dem Moment. Ja. Das war halt super beeindruckend und das erzähle ich ungefähr allen, dass das passiert ist, weil ich das selber so beeindruckend fand.
Ja, ja. Ich hatte auch mal so eine Frau. Die war kein Yogi, die war halt einfach nur
krass.
Cool. Ja. Ja, einfach krass. Die hat zu mir gesagt, ich muss den Zahn ziehen.
Mhm.
Und dann meinte ich, okay, ich würde es dann einmal betäuben. Und sie, ach so, nee, das möchte ich nicht. Ich so, okay, wir wollen den Zahn ja, also ich würde den halt entfernen. Also das bedeutet, er kommt raus. Du denkst ja dann immer, okay, die Leute sind aufgeregt und hören dir nicht zu und deswegen.
Ja.
Nee, so, sie so, ach so, ja, ich habe das verstanden, aber ich möchte keine Betäubung haben. Meinte ich, okay, hat das irgendwelche Gründe? Nur so, haben sie Angst vor der Spritze oder was ist es los? Weil du willst ja keinen Zahn ziehen ohne Spritze.
Ja.
Okay, gut. Im Endeffekt hat sie das dann genauso wie dein Yogi gesagt, ja, nee, ich kann das, ich kann mich selbst hypnotisieren. Ich gesagt, ja. Okay, cool.
Ja.
Dann mal los. Ja, ich habe den Zahn gezogen. Ging easy wie noch nie.
Mhm.
Ich habe, glaube ich, selten einen Zahn, der theoretisch so schwierig gewesen wäre zu extrahieren. So
das
einfach
Potenzial gezogen. Hatte, schwierig zu sein, ja.
Ja, es war halt jetzt nicht so ein PA-Zahn, der dir so entgegengefluppt ist, wo du so denkst, ja, okay, geht halt auch super schnell, einmal mit dem Hebel rein und los.
Das war halt so auch so eine richtige Zahni-Folge, das hier, ne?
Ja, gefluppt. Stimmt.
Soundeffekte.
Ja, wirklich. Na, anyways, es war echt krass, wie gut die das gemacht hat. Die hat auch sich überhaupt nicht bewegt. Und dann habe ich gedacht, okay, es funktioniert halt schon, ne?
Mhm.
Aber zum Beispiel bei Kindern,
ja,
da sind ja immer alle so super ängstlich mit Betäubungen.
Mhm.
Und ich mache das wirklich viel. Also ich betäube Kinder
auch.
Ganz normal, wie Erwachsene auch. Und ich mache das auch nicht so, dass ich das heimlich mache, sondern ich frage die meistens einfach aktiv.
Mhm.
Ich sage immer, möchtest du eine Spritze haben? Möchtest du eine Betäubung haben oder nicht? Ich sage auch Spritze. Also meistens fange ich mit Betäubung an. Also ich mache halt auch bei Kindern die Füllung oder die, wenn ich Zähne ziehe, dann nur da, nicht beim ersten Termin, sondern nur, wenn ich die schon kenne und die auch mich kennen und wir uns so ein bisschen verstehen. Dann frage ich die einfach aktiv, möchtest du eine Betäubung haben? Möchtest du, dass der Zahn schläft?
Genau, das sage ich. Ich will das, weil wir den Zahn schlafen legen. Und das Süßeste ist, was die Kinder dann immer fragen, schlafe ich dann auch? Sag ich, nein, du
Du bleibst wach, wenn genau. Der Zahn schläft.
Aber manchmal frage ich halt auch wirklich einfach, möchtest du eine Betäubung haben? Weil die dann auch fragen, ja, was heißt das denn, wenn der Zahn schläft? Und dann sage ich, naja, du kriegst eine Betäubung. Ja, wie machst du das denn? Und dann sage ich denen das auch. Die Kinder kannst du echt nicht anlügen. Das solltest du auch nicht
tun. Nein, auf gar keinen Fall. Ja.
Und meistens, wenn die mich dann schon kennen oder wenn ich die schon kenne, manchmal kommen ja die Kinder zu dir und die brauchen dann 3 Füllungen. Ich mache zum Beispiel immer einen Zahn pro Sitzung. Sehr selten mehr als eine Füllung. Es ist so ein monster-compliantes Kind und ansonsten mache ich einen Zahn pro Sitzung und frage das. Und die Eltern haben immer solche Augen, wenn ich dann frage, möchtest du eine Betäubung haben? Und das Kind sagt, ja, ja. Ja, bist du sicher, dass du es mitmachen möchtest? Möchtest du es noch ohne versuchen? Das ist ich kriege die Krise. Die machen das dann total easy dann mit. Mhm. Du kannst ja Kinder so einfach führen.
Ja.
Und da denkt man sich wieder, ja, wenn die Frau das wegatmen kann und der Yogi kann das auch wegatmen und die Kinder können das so gut tolerieren. Mhm. Womit hängt das zusammen? Und das sind wir Erwachsene in unserem Kontrollzwang mit unseren Ängsten und allem.
Ja. Ja, und auch mit dem, was dir halt andere Leute erzählen. Oh ja, die Spritze ist immer das Schlimmste. Das ist halt so, als wäre das halt so ein allgemeiner Gossip.
Ja.
So was wie die Deutsche Bahn, wo sich die Leute halt zusammenfinden und einig sind darin, dass das schrecklich ist und nicht funktioniert. Aber weil das halt so allgemeine Meinung ist, glaube ich manchmal, dass Leute das einfach nachplappern und sich dann zu eigen machen, dass ja die Spritze das Schlimmste ist.
Ja.
Und ganz ehrlich, also ich finde dann, lieber eine entspannte Umgebung, wo auch der Zahnarzt entspannt ist. Das hatten wir ja vorhin besprochen. Auch wenn du merkst, dass dem Patienten das wehtut und er will nun partout keine Spritze, dann bist du ja eher selber auch zu vorsichtig. Und deswegen, zum Beispiel auch bei großer Chirurgie, gib ihm, aber auch bei großen Preps, wenn du da was in den PA-Spalt drücken musst, sei es jetzt Teflonband, sei es ein Retraktionsdraht, wenn der da rein muss, das ist voll unangenehm. Und wenn die ganze Zeit der Patient so au, au, au macht, natürlich drücken wir dann nicht noch tiefer und ganz tief, wie es eigentlich müsste.
Und ich finde es immer total schlimm, wenn der Patient Schmerzen hat. Also ich mache es auch für mich.
Ja, nicht nur, weil wir empathisch sind, sondern weil es ja auch so ist, dass sich der Stress auch auf uns überträgt. Deswegen müssen wir eigentlich auch da noch viel konsequenter sein und sagen, ja, Sie wollen keine Spritze, aber ich möchte die für Sie und für mich. Ich möchte für mich, dass Sie die Spritze nehmen.
Meine Patienten sind auch immer, weil die das schon so wissen, sind die dann immer so, ja, machen wir, dann ist es auch entspannter für Sie.
Ja, na und? Ja, aber das ist doch, finde ich, auch ein legitimer Grund. Wenn ich entspannter bin, mache ich bessere Arbeit.
Ja, ja.
Ne?
Ja, ja, total. Also schweißgebadet ist man nach der Behandlung eigentlich nur, wenn der Patient Schmerzen hatte.
Ja, ja. Und unser Stresslevel ist dann halt auch immens höher. Logisch. Ja.
Ja.
Okay, Nora, klingt jetzt für eine Testfrage, ist es aber nicht. Ist es wirklich keine Testfrage?
Ich weiß schon genau, was du mich fragen willst. Frag.
Okay, also angenommen, folgende Situation. Angenommen, der Zahn wird nicht taub im Unterkiefer. Weil im Oberkiefer wird er ja meistens taub. Was machst du dann?
Welcher?
3-7.
Und meine Leitung hat nicht gesessen, oder wie?
Genau.
Okay, dann mache ich erstmal noch eine.
Okay.
Ja. Und
wird immer noch nicht taub. Der Patient sagt immer noch, aua, aua, aua.
Aua, aua, aua. Ja, dann mache ich einfach noch eine intraligamentäre dazu. Und
hast du da eine bestimmte Technik,
die du es machst? Achso, eine Zyto. Also wir haben eine Zyto-Jack, aber eine manuelle. Es gibt die ja auch in elektrisch. Wenn die in elektrisch sind, sind die ja total witzig. Sind ja dann immer so, out. Und dann denkst du dir so, wow, wie langsam kann man das eigentlich machen?
Ja,
ja, wirklich. Ja. Aber halt genau, eine manuelle Zyto und damit dann einfach nochmal komplett drumherum. Und wenn das dann nicht geht, dann ist es also unwahrscheinlich eigentlich. Ne? Also 2 Leitungen, und eine davon muss irgendwie schon gesessen haben, wenigstens. Und dann noch die Zyto. Und wenn das auch nicht klappt, dann mache ich dann dazu nochmal mit einer Infiltration von lingual und vestibulär. Aber ich mache jetzt zum Beispiel keine intraosseäre Anästhesie. Das mache ich gar nicht. Aber ich hatte es auch noch nie. Und sonst tatsächlich, wenn man den Zahn also gar nicht anfassen kann, dann mache ich es auch manchmal so, dass ich den Patienten sage, okay, dann gebe ich ihnen jetzt hier eine Ibu. Und gucke, ob ich später noch eine Lücke habe und dann kommen die nochmal wieder. Oder ich sage, okay, dann gehen Sie jetzt erstmal nach Hause und kommen Sie morgen.
Gehen Sie nach Hause.
Ja, gehen Sie nochmal, also kommen Sie nochmal wieder, nehmen Sie nochmal eine Ibu und dann kommen Sie nochmal her mit der Ibu drin quasi. Oder wenn das jetzt die ganze Zeit wehtut, während du versuchst, ins Krippenkabum zu kommen, ja, dann habe ich es schon auch mal so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, wenn jetzt diese 4 Ampullenpforte immer noch nichts bringen, dann müssen Sie jetzt einmal ganz kurz tief einatmen und dann anästhesiere ich halt in den Nerv. Also ist halt dann ja so. Ne?
Ja.
Dann funktioniert es aber halt auch eh. Also dann ist es dann auch gut.
Mhm.
Ja.
Ja, was, ja. Was ganz oft so ist, ist, dass man den Patienten auch so den Unterschied erklären muss zwischen, sie merken, dass wir etwas machen, das ist kein Schmerz, und Schmerz.
Ja.
Ne?
Ja. Das ist halt dann immer so, sie merken, dass ich dann was mache, aber es darf dabei nicht wehtun.
Ja, genau.
Ja, ja. Machst du noch, machst du intraoszäre Anästhesie?
Intraoszäre mache ich nicht. Ich mache viel intraligamentäre. Ja. Ich finde das im Unterkiefer super.
Ich auch, voll. Ich ziehe damit, also soll man ja nicht, aber manchmal ziehe ich auch Zähne damit. Klappt gut. Man soll es ja nicht, aber es klappt gut.
Oh, ja. Nee, das habe ich noch nicht gemacht.
Ja, man soll es nicht, weil es halt dann zu wenig blutet danach, danach da rein. Allerdings, wenn du es halt schnell ziehen kannst, also man diese intraligamentäre. Manchmal hast du ja so Zähne, wo du weißt, okay, das ist eine leichte Nummer. Manchmal vertust du dich und manchmal klappt es wirklich so
dann
schnell.
Dann halt noch den Block.
Genau. Aber dann kannst du ja theoretisch mit so ganz, ganz wenig Anästhesie, so ungefähr 15 Minuten Anästhesiedauer erreichen.
Ja.
Also intraligamentär ist ja ungefähr 15 Minuten bis eine Stunde 15. Und wenn du dann innerhalb dieser 15 Minuten aber noch nicht mal eine Drittel Ampulle benutzt hast,
ja,
weil du halt einfach gar nicht so viel brauchtest und das sofort dann da wirkt, du ballerst den Zahn daraus, dann blutet es auch
dann
nach.
Bist du halt, ja, das und dann bist du halt vom auch der König, ne? Wenn du eine lange Behandlung hast und es ist so, dass es am Ende nicht mehr betäubt ist, wenn der Patient die Tür rausgeht, dann hast du ja sowieso den Jackpot gezogen. Dann bist du ja ein guter Zahnarzt, weil du es ja so geplant hast, dass du damit nichts zu tun hattest und das natürlich auch am Patienten selbst liegt. Mhm. Ist ja egal, müsst ihr mir keinem erzählen.
Das darf nur nicht schon anfangen, weh zu tun, sonst musst du noch schnell die Ibu hinterher.
Naja, ja, ja.
Hier, nehmen Sie schon mal eine Ibu.
Ibu. Oh ja. Wie so in so einem Kaugummi-Automaten, die Ibus dann rausholen.
Ja, wirklich.
Nee.
Aber ja, also das ich, jetzt hier anhört, ne?
Ja, diese Folge, nehmt sie bitte mit Humor und mit Sarkasmus und mit einem sehr großen Schluck Ironie. Aber wir hatten halt heute einfach Bock, ein bisschen salopp drauf loszulabern. Gut, dass ich gerade heute meinem Chef davon erzählt habe oder meinem dem Inhaber erzählt habe, dass wir diesen Podcast haben. Also falls du das hier hörst, nimm's nicht so ernst. Aber ich hoffe, er ist ja Holländer. Wenn er das auf Deutsch hört, vielleicht klingt es dann nicht so ganz so
vielleicht
schlimm.
Nicht ganz.
Gut.
Wenn du eine Spritze wärst, welche Spritze wärst du? Nein.
Ich wär, glaube ich, eine intraligamentäre. Klick, klick, klick. Und du?
Ich wäre eine Oberflächenanästhesie, so eine sneaky.
Nein, ja, aber so eine rhetorische.
Okay, Frage.
Ja.
Und Oberflächenanästhesie, ist das dein Ding oder eher nicht so?
Ich habe das in der einen Praxis in Berlin, habe ich das immer benutzt.
Mhm.
Weil man es doch abrechnen konnte. Nein, Quatsch. Mhm. Also hier kannst du es halt nicht abrechnen.
Ach, in Holland gar nicht?
Natürlich nicht.
Oh Mann.
Ja. Also das Abrechnungssystem in Holland, da haben wir uns ja von auch schon unterhalten. Egal. Darum geht es jetzt hier nicht. Jedenfalls, da habe ich das viel benutzt. Und bei Kindern zum Beispiel benutze ich das auch immer. Ansonsten, ehrlich gesagt, nicht so. Und trotzdem sagen aber die Patienten ganz oft von, oh, das habe ich gar nicht gemerkt.
Mhm.
Ich bin einfach super vorsichtig, bin langsam genug und wir haben auch beide genug Erfahrung, dass wir schon so oft anästhesiert haben mittlerweile, dass man einschätzen kann, ob man vorsichtig ist oder nicht, wie schnell das geht und so weiter und so fort. Für die Berufseinsteiger auch immer noch ein guter Tipp, mach die Kanüle tief genug rein, sonst gibt es nachher einen blauen Fleck. Trau dich, lass dir die Zeit.
Und ein bisschen wackeln mit dem Spiegel daneben ist auch immer ganz nett, das lenkt ab.
Ja, ja.
Obwohl ich einmal einen Patienten hatte, der mich dann gefragt hat,
was machen Sie
aufgeregt? Und ich so, wieso? Und er,
sind Sie aufgeregt? So? Nein, Sie sind aufgeregt.
So, hä? Ach so, Sie meinen das? Oh, Entschuldigung, das ist so ein Automatismus schon von mir.
Ja. Weißt du, was ich immer denken muss? Den Witz kennst du bestimmt. Das ist jetzt so ein richtiger Zahni-Karlauer. Beziehungsweise Chirurgen-Karlauer ist es eigentlich. Steht also ein Zahnarzt und ein Oralchirurg am Patienten und sagt,
ganz ruhig, jetzt kommt erstmal die Spritze. Das wird nicht so schlimm, du schaffst das schon. Und der Patient guckt ihn so an, sagt, na, ich bin immer gar nicht aufgeregt. Und sagt der Chirurg, ja, ich meine ja auch nicht Sie, ich meine mich. Ja, und das denke ich halt manchmal, wenn ich das dem Patienten dann so sage von, entspannen Sie sich und so weiter. Und ich bin ganz vorsichtig. Mhm. Ja, ich meine ja mich. Weil es wirklich so ist, ne? Also man sollte sich halt wirklich auch selber dabei entspannen, weil diese 20 Herzschläge jedes Mal 20 Mal über den Tag verteilt, das ist ne, super viel und Stellschraube, wo man ganz präzise mal selber drauf gucken kann, weil wie wir gerade gesagt haben, der Yogi und deine Hypnosefrau, die können das auch und die haben das sicherlich nicht von Anfang an gekonnt, die haben das gelernt. Deswegen können wir uns da eine Scheibe vorn abschneiden mit unseren 20 und meinen 25 Herzschlägen.
Learning der Woche.
Mir ist vor einigen Jahren mal ein junger Patient umgekippt nach der Betäubung, beziehungsweise er lag, aber er ist dann in Ohnmacht gefallen, in Anführungsstrichen. Und dabei sind seine Beine, weil er so einen hohen Muskeltonus hatte, so nach oben geknallt, woraufhin das ganze chirurgische Tray mir da um die Ohren geflogen ist.
Eieiei.
Ja, und dann habe ich danach seine Mom reingeholt, weil ich meinte, okay, das war jetzt irgendwie nicht so gut. Er war halt noch total jung und war danach komplett fix und alle. Und mir war klar, das wird nichts werden heute. Und dann meinte sie, ach so, ja, das passiert immer, wenn er betäubt wird.
Hätten Sie mir das vielleicht mal vorher sagen können?
Ja, wow. Und dann habe ich das meiner Mama erzählt. Dann hat meine Mutter mir danach einen Tipp gegeben. Und zwar gibt es eine
Methode. Mutter ist Ärztin, hier ganz kurz an der Stelle.
Ja,
nicht genau.
Nicht nur so einen Tipp gegeben, einen ärztlichen Rat. Und zwar gibt es in der Traumatherapie eine Methode, bei der die Patienten sich zwei Punkte im Raum suchen, einen ganz weit rechts und einen ganz weit links, eher so ein bisschen weiter oben. Und dann leitest du den Patienten an, in dem Moment, wo du möchtest, dass quasi dieser Reiz, der ursprünglich eigentlich sie immer dazu gebracht hat, quasi in Ohnmacht zu fallen oder es ihnen nicht gut gehen zu lassen, der sie in Angst versetzt hat, dann mit den Augen ganz schnell von rechts nach links zu wandern. Ganz schnell abwechseln, so zack, 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 zack. Du kannst dann auch eben Anleitungen geben. Ich sage dann immer rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Und wenn die dann ihre Augen so ganz schnell von rechts nach links bewegen, dann wird dieser Reiz im Gehirn durch dieses schnelle Augenbewegen höher verlagert, als da, wo der Reiz eigentlich ankommt, wenn du halt die Angst hast, sodass dann im Endeffekt nichts passiert. Und es ist ja schon ein paar Jahre her. Ich habe das seitdem zwar nicht häufig machen müssen, weil das einfach ja nicht oft so schrecklich ist für die Patienten. Aber es funktioniert zum Beispiel auch beim Würgereiz. Wenn die Leute einen starken Würgereiz haben und du die dann so anleitest, aber wirklich durchziehen die ganze Zeit, dann passiert es nicht. Die fallen nicht in Ohnmacht und die würgen auch nicht los. Das ist echt ein, ich habe mich nie weiter belesen über diese Therapie, weil ich nicht so interessiert daran bin, aber es funktioniert halt sehr, sehr gut. Aber es hat einen bestimmten Namen und es wird in der Traumatherapie auf jeden Fall angewendet. Also falls ihr mal einen Patienten habt, bei dem es richtig heikel ist und nie funktioniert, dann wäre das mal eine Idee vielleicht.
Ja, das mal zu machen. Ja, ja, cool.
Dental Empowerment.
Gib auf jeden Fall genug Anästhesie. Sei nicht zu sparsam. Denn den Stressfaktor Schmerz kannst du damit einfach ausschalten. Deswegen haben wir die Anästhesie und deswegen ist sie wichtig und auch gut. Wenn du der Meinung bist, dass die Anästhesie euch beiden eine stressfreiere Behandlung beschert, dann probier den Patienten dahin zu führen und schau vor allem, dass du bei der Anästhesie an dich denkst, nicht nur an den Patienten. Denn wir wissen, wie wir gerade besprochen haben, das Anästhesieren an sich, aber vor allem danach die Behandlung unter einem großen Stress, unter einem großen Druck, kann auf uns Langzeitwirkungen haben, die nicht vorteilhaft sind. Deswegen Mut zur Spritze. Und für alle Nicht-Zahnis, es ist wirklich entspannter mit Spritze für uns beide. Und vertraut euch da einfach eurem Zahnarzt an, denn die Indikation für die Spritze, die sollte am besten der Zahnarzt wählen. Nora und ich haben auf jeden Fall für uns entschieden, dass wir, wenn wir anästhesieren, genug anästhesieren, lieber ein bisschen mehr, um eine schmerzfreie Arbeits- und Behandlungsumgebung zu schaffen. Vor allem für die Berufseinsteiger, die uns jetzt hier gerade zuhören, stelle selbst Indikationen für die Anästhesie, nimm dem Patienten die Verantwortung ab Und dann hast du einen zufriedenen Patienten, eine stressfreie Arbeitsumgebung, einen entspannteren Tag und der Patient kommt gerne zu dir zurück.
Sehr gut. Mut zur Spritze. Wenn euch die Folge gefallen hat, ihr Lieben, dann lasst uns auf jeden Fall 5 Sterne da. Folgt uns gerne auch bei TikTok und Insta. Bei YouTube könnt ihr euch das Ganze nochmal als Video angucken. Dann kommt es vielleicht auch noch ein bisschen mehr rüber mit unseren Soundeffekten hier.
Dann könnt ihr auch die Gesichter dazu sehen, zu den Soundeffekten. Auch ein schönes Bild. Und wir sehen euch nächsten Mittwoch. Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Ciao.